Ein herzliches Willkommen zu einer Special-Folge von Chalk Dirty to Me heute. Wir haben heute eine Q&A-Folge für euch. Wir haben euch ja nach euren Fragen an uns drei gefragt und haben da natürlich auch viel Feedback von euch bekommen. Und wir haben ein paar Fragen ausgewählt, die wir heute in dieser Folge beantworten wollen. Bevor wir allerdings loslegen, freue ich mich natürlich heute auch wieder den Andi und den Malte begrüßen zu dürfen. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Hallo. Hallo.
Ich hörte, dass der Malte eine Question of the Day für uns heute parat hat.
Ja, tatsächlich. Die Question of the Day heute ist, wie bereitet ihr euren Kaffee zu? Habt ihr da irgendwelche Geheimtricks? Was für eine Kaffeemaschine habt ihr?
Genau. Auch eine Frage, wo sich die Geister scheiden.
Ja, vielleicht kriegen wir unseren ersten Shitstorm mit.
Genau. Also, ich bin der Andi. Ich bereite meinen Kaffee seit circa einem Jahr in einer Siebträgermaschine zu. Ist jetzt nicht so eine mega Premium-Maschine, aber für unseren kleinen Haushalt reicht es. Und bin auch sehr, sehr zufrieden damit. Wenn Gäste kommen, habe ich noch die French Press, weil man da einfach eine etwas größere Menge produzieren kann und nicht so ganz so lange an der Maschine steht. Genau, das sind so meine zwei Wege, wie ich an das schwarze Gold rankomme.
Wo wir gerade beim Thema sind, kannst du vielleicht den Mitgliedern, die schon länger dabei sind, dein wohlgehütetes Geheimnis von deinem berühmten Filterkaffee aus der alten Box noch...
Genau, das Geheimnis ist, also es war ja dann noch in der Filtermaschine und mein Geheimnis ist, mehr ist mehr.
Dass man am Ende so, wenn man grinst, ist dann so schwarzes Kaffeepulver zwischen den
Zähnen. Ja, am Ende muss der Kaffee so ein bisschen knirschen, wenn man noch so ein kleines
paar kleine... Nein, aber jetzt mal ganz ehrlich. Lieber ein bisschen zu stark, als so verwässert, oder?
Strecken kannst du immer noch.
Ja, genau.
Richtig. Ja. Mein Name ist Martin. Und wir haben auch Ende letzten Jahres zu Hause auf eine Siebträgermaschine gewechselt. Dementsprechend bereite ich mir da immer mein Flat White zu. Flat White im Endeffekt ist ein doppelter Espresso mit aufgeschäumter Milch, aber die Milch darf nicht zu schaumig werden, sondern eher so eine cremige Konsistenz. Und ich versuche mich da auch schon in Latte-Art. Das heißt, ich versuche oben auf dem Kaffee so Muster und so einen Krempel zu machen. Bis jetzt, nicht so erfolgreich. Ansonsten bin ich ein Mega-Fan von Cold Brew mit Tonic.
Alkohol? Auch selbstgemachter Cold Brew, oder?
Tonic ist kein Alkohol. Gin ist der Alkohol von Gin Tonic, nicht Tonic.
Ach so, da kommt nur das Wasser dann rein, oder was?
Tonic Water, richtig.
Aber ist das nicht so bitter?
Aber mit Cold Brew Kaffee zusammen schmeckt es mega geil.
Das ist echt ganz geil.
Ja, solltest du auf jeden Fall mal ausprobieren.
Gibt es auch schon zu kaufen in so Flaschen, fertig gemixt und so.
Ja, ist aber scheiße.
Was ist denn fertig gemixt?
Cold Brew Tonic. Also der Cold Brew mit Tonic versetzt schon gemischt. Das gibt's auch. Es gibt ja wie, keine Ahnung, alles gemischt. Also ich mache mir selber meinen Cold Brew und mische das Ganze mit Tonic Water.
Und noch eine Frage dazu.
Selbstverständlich.
Das Kaffeepulver. Kaufst du Pulver, kaufst du Bohnen und wenn du Bohnen kaufst, machst du vor jedem Kaffeegang, machst du die klein oder hast du dann Vorrat?
Das könnte jetzt ein längeres Thema werden, aber gerne. Also.
Heute die Folge Kaffee als Thema.
Kein Ding. Ich habe tatsächlich nur Bohnen zu Hause, kein Pulver, weil ich mit verschiedenen Mahlgraden arbeite. Im Siebträger musst du ja natürlich auch gucken, jede Bohne ist unterschiedlich. Eine frischere Bohne muss man natürlich auch entsprechend anders mahlen als eine Bohne, die du aus dem Discounter kaufst und die schon relativ lange in der Packung ist und so weiter und so fort. Go-To sind für Bohnen entweder Bohnen und Söhne in Wetzlar, das ist ja auch der Kaffee, den wir bei uns in der Box haben, Hashtag Schleichwerbung. Oder in Limburg gibt es auch eine Kaffeerösterei, Fahre Tredici. Da kannst du auch ganze Bohnen kaufen, schmecken auch sehr, sehr gut. Für den Siebträger habe ich eine große Kaffeemühle, in der ich das alles mache und habe da meinen Mahlgrad ausprobiert für jede einzelne Bohne, die ich zu Hause habe. Ich habe, glaube ich, 4 verschiedene Bohnen momentan. Espresso-Bohnen, Kaffeebohnen, diverses. Für Cold Brew allerdings mache ich die noch in dieser kleinen Mühle, wo du sie einfach reinkippst und einfach nur drauf drückst und guckst, wie du sie halt malst. Ob eher ein bisschen, da brauchst du es eher ein bisschen grober oder gröber. Und dann habe ich für den Cold Brew habe ich einen Slow Dripper. Das ist im Prinzip...
Du bist ja voll ausgerüstet hier.
Ja, das ist im Prinzip so eine Glaskaraffe mit einem Siebfilter, metallischer Siebfilter innen drin. Da kommen 50 Gramm Kaffee rein. Dann kommt so ein kleines Filterblättchen oben drüber. Und oben drüber habe ich noch eine Glaskaraffe. Die füllst du dann mit kaltem Wasser. Und dann tropft das über ungefähr eine Stunde aus der oberen Karaffe durch den Kaffee in die untere Karaffe und dadurch hast du dann langsam gebrühten Drip-Coffee, den du dann perfekt als Cold Brew nutzen kannst und den dann mit Cold Brew Tonic machen kannst. Für einen Cold Brew ist das Kaffeepulver etwas gröber, damit das Ganze nicht durchläuft durch den Filter. Für einen Flat White würde ich das etwas feiner malen.
Vielleicht sollten wir mal einen Workshop geben, das nächste Mal, wenn wir mal wieder offen sind.
Ist schwierig, weil du musst auch immer gucken, wenn ich kann jetzt nicht sagen, wie beim Andi die Siebträgermaschine funktioniert. Weil der hat einen anderen Siebträger.
Kann ja jeder mitbringen, seine Maschine.
Ja, genau. Wir stellen in der Box so 80 Kisten nebeneinander und dann machen wir an jeder Siebträgermaschine mal eine Einweisung.
Okay, Malte, wie machst du das?
Ich bin der Malte, hallo. Und ich bin noch beim klassischen Filter. Auch Bohnen werden dann frisch gemahlen und dann kommen die in meine Lieblingstasse. Ich zeige die ganz kurz in die Kamera. Für die Hörer und Hörerinnen 2 Möpse mit, also der Hund mit einem orangefarbenen Hut und Plüsch auf dem Hut drauf.
Mhm. Wundervoll.
Und okay. Filter in der Maschine oder in so einem Trichter?
Maschine.
Okay.
Gut, ja. Ganz basic, ganz classic. Und Gießener Rösterei, wo wir schon gleich Werbung machen. Gießen Rösterei Pura kann ich auch sehr empfehlen.
Pura, okay.
Yes.
Kenn ich nicht. Aber okay, gut. Dann hätte ich gesagt, lass uns direkt mit der ersten Frage loslegen. Und zwar wollen wir erstmal mit ein bisschen Mobility anfangen. Und zwar hat eines unserer Mitglieder sich sehr dafür interessiert, wie oft, wie viel und vor allem wann wir Mobility-Training machen.
Mhm. Ist natürlich auch ein ganz, ganz großes Thema, wo wir jetzt wahrscheinlich auch eine halbe Stunde drüber sprechen könnten. Ich denke, wir beschränken uns einfach nur darauf, wenn wir ganz kurz dazu erzählen, wie wir es handhaben.
Ja.
Mir ist es so, dass ich vorm Training immer dynamische Übungen mache. Dynamisch ist für mich halt, das sind halt eher diese Flow-Geschichten, ja, wo ich nur relativ kurz in den Positionen drin bin. Versuche da einmal meinen ganzen Körper durchzuarbeiten. Ich fange meistens unten an und dann, also beziehungsweise von Fußgelenken, arbeite ich mich einmal nach oben bis hoch in die Schulter beziehungsweise in die Handgelenke. Und nach dem Training mache ich dann statische Geschichten. Statisch bedeutet bei mir eine Minute plus in der Position drinne verharren und dann auch richtig hart in die Dehnung reingehen. Auswahl der Übungen ist dann bei mir, dass ich mich meistens auf Positionen konzentriere, wo ich das Gefühl habe, dass ich da Einschränkungen habe, beziehungsweise wo die Beweglichkeit nicht so gut ist. Zum Beispiel Hüftbeuger, der immer ein bisschen verkürzt ist, wenn ich mal länger gesessen habe. Und die Schultern. Und dann versuche ich noch, wenn die Zeit es zulässt, immer ein bisschen Rumble zu machen. Das kennen die meisten, ja, sind dann so verschiedene
auch
lange statische Geschichten, die ich dann abgekapselt vom Training mache oder längere Zeit nach dem Training. Mache ich, wenn ich realistisch bin, 2 bis 3 Mal die Woche. Eine Routine dauert so ungefähr 20 Minuten.
Machst du das so regelmäßig?
Ja, genau. Genau.
Ah, krass, vorbildlich, nicht schlecht.
Ja. Damit fahre ich ganz gut, ja. So Rollen, also Black Roll, mache ich sehr, sehr selten, muss ich ehrlich sagen. Ja, so ist es bei mir.
Malte, wie sieht es bei dir aus?
Ja, bei mir ist das so ein Thema, ich würde es gerne öfter machen. Also ich bin sehr beeindruckt, Andi, wie diszipliniert du da bist. Das Dynamische, was du vorm Training machst, muss ich auch machen, weil sonst komme ich einfach nicht in die Position, sonst ist der Körper einfach nicht einsatzbereit fürs Workout. Nach dem Workout, dann mache ich das manchmal noch, dass ich so ein kleines Cooldown-Ding mache, was halt als Coach sehr cool ist. Ich genieße es nach den Kursen dann oft den Stretch nach der Class noch mitzumachen. Das ist immer vom Vorteil, aber so, dass ich richtige Mobility-Sessions oder sowas mache, das mache ich eigentlich nur, wenn ich merke, dass mein Körper langsam das mal wieder vertragen könnte, dass es da alles irgendwie ein bisschen zieht und dass die Hüfte zugeht und so Sachen, dann fange ich an, das wieder regelmäßiger einzustreuen. Jetzt gerade auch hier während der Corona, während der Quarantänezeit, das ganze Sitze habe ich mega gemerkt, dass das bei mir auf den Körper geschlagen ist. Das heißt, da habe ich jetzt so ein bisschen öfter das wieder angefangen, aber es ist bei mir mehr so nach Gefühl, so brauche ich das nicht.
Wobei man ja auch sagen muss, dass du von deinen Fähigkeiten der Beweglichkeit besser ausgestattet bist wie ich.
Ja, ich habe auch eine lange Zeit lang Romboard wirklich täglich gemacht.
Ja.
Das weiß nicht, ob das daher kommt, aber das stimmt, das hatte ich immer schon so. Deshalb habe ich vielleicht auch nicht so den Bedarf dafür.
Da kann man, glaube ich, auch schon direkt sagen, so je mehr Probleme man damit hat, desto öfter sollte man es machen.
Ja. Ja. Ja, wir haben ja auch ein paar Mitglieder, so, die müssten sich auf keinen Fall jemals in ihrem Leben dehnen. Ja. Und bei anderen, da denkt man sich, ja, okay, bitte mach's jeden Tag, weil
ist
halt alles sehr unterschiedlich.
Ja. Gut. Kurz meine zwei Sätze dazu. Wie oft im Endeffekt? Ich habe mir eigentlich nur eine kleine Routine angeeignet, wenn es irgendwie an eine Langhantel geht. Das heißt, dass ich etwa 5 Minuten, bevor es losgeht, bevor ich an irgendwelche dynamischen Übungen gehe, ich mit der Langhantel in verschiedenen Positionen arbeite, sei es hier alles in der Front Rack, Overhead und so weiter und so fort. Einfach, dass ich mit der leeren Langhantel da ein kleines bisschen hantiere. Da habe ich mir einfach so ein paar Übungen rausgesucht, die für mich ganz gut funktionieren. Ein paar Back Squats, Front Squats, Shoulder Presses und so weiter und so fort, um da ein bisschen was reinzukriegen. Seit jetzt wir auch viel zu Hause sind, mache ich sehr, sehr gerne GoWatt, was ja auch die Members momentan kostenlos noch nutzen dürfen, glaube ich. Da gebe ich ein, was ich gerade im Workout gemacht habe. Dann kriege ich Sachen vorgeschlagen. Ich mache aber da auch gerne einfach diesen Daily Flow, wo man auch zum Beispiel mit dem Hypervolt ein kleines bisschen arbeiten kann. Aber bei mir ist vor allem interessant, einen Flow zu haben. Also nicht nur eine Übung und da statisch drin hängen, sondern mehrere Sachen so ein bisschen zu machen, weil sonst wird mir schnell langweilig. Ich bewege mich da lieber durch. Okay, dann hätte ich gesagt, gehen wir mal zur nächsten Frage. Die nächste Frage richtet sich um unsere Handpflege. Und zwar würde gerne jemand wissen, was ist unsere Handpflegeroutine und haben wir ein Favorite Go-To-Tape, was wir zum Beispiel empfehlen können, um zu verhindern, dass die Hände aufreißen?
Ich glaube, das ist auch eine Frage, wo...
Das sind alles Cliffhanger für Episoden im Prinzip.
Ja, aber ich glaube, gerade das interessiert sehr, sehr viele Mitglieder. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe seit 3 Jahren irgendwie gar keine Probleme mehr mit den Händen. Ja. Das war am Anfang, wo ich CrossFit gemacht habe, war das auch deutlich schlimmer. Ja, bei jedem zweiten Pull-Up-Workout sind die Hände aufgegangen. Mittlerweile habe ich das so gut im Griff, dass vielleicht nur noch einmal im Jahr bei Murph basiert oder sowas. Ja.
Aber du hast eine regelmäßige Routine, was du mit den Händen machst, oder?
Was heißt regelmäßig? Auch nur nach Bedarf. Ja. Und das ist dann auch relativ simpel. Sieht so aus, nach der Dusche, wenn die Hornhaut ein bisschen weich ist, gehe ich mit meinem Stick darüber, mache die obersten Hautschichten ab.
Was ist das für ein Stick?
Das ist so ein Metallstab, wo so eine Art Schmirgelpapier drum ist, ja, wo man sich dann halt die Hornhaut damit abmachen kann. Dann kann man das, wenn das abgenutzt ist, kann man das rausmachen, kann man Neues reinmachen. Geht aber auch ein ganz normaler, ganz normal von vom Drogeriemarkt, irgendwie so ein Hornhautentferner für die Füße oder sowas oder für die Hände, das ist ja egal. Ja. Einfach nach dem Duschen alte Hautschicht ein bisschen abmachen, ein bisschen eincremen und dann hat sich das Ganze auch schon bei mir tapen.
Aber das machst du nicht täglich, das machst du dann...
Nein, das mache ich vielleicht alle 14 Tage mal. Ja. Okay. Tapen, auch relativ simpel, nämlich gar nicht. Das Höchste, was ich mal mache, ist ein bisschen Tape um den Daumen für den Hookgrip. Ja. Mhm. Aber auch nur in seltenen Fällen. Ja,
ja. Genau. Ja, ich mag Tape richtig gerne. Ich mag aber nicht dieses Selbstklebende, das, was sich so an sich selber festklebt, sondern ich bin ganz klassisch dieses, was man in DM kaufen kann, das bisschen dickere, kostet, glaube ich, 1,40 € oder sowas. Das finde ich immer ganz gut, weil bei mir auch Daumen für einen Hookgrip, aber auch bei Muscle-Ups kriege ich es manchmal noch, dass ich gerade so am untersten Glied hier vom Finger da das tapen muss. Aber ansonsten, ja, ich finde auch, man kriegt es immer seltener, je länger man CrossFit macht, dass die Hände irgendwie aufgehen. Meine Routine ist eigentlich auch nur nach Bedarf. Manchmal so, klingt immer ein bisschen eklig, wenn man das noch nie gemacht hat, aber so mit dem Rasierer kann man ganz leicht über die Hornhaut drüber gehen. Mit dem Nagelclipser kann man das auch ganz gut abklipsen, die überstehende Haut. genau, und man merkt es ja so, wenn die Schwielen an den Händen wirklich hervorstehen, dass man beim nächsten Mal Muscle-Ups die abreißen würde, das wäre dann so der Zeitpunkt, wo man da dran geht. Ja.
Und dann zu aufreißende Hände kann ich noch Folgendes sagen, und das wird jetzt den meisten nicht gefallen. Je mehr Kontrolle man über eine Bewegung hat, desto geringer ist die Chance, dass man sich die Hände aufreißt.
Ja. Word.
Ist halt leider so, dass, wie gesagt, das wird den meisten jetzt nicht gefallen. Wie machst du es, Marv?
Selbe wie bei dir. Ich habe auch ein Wattrod zu Hause und finde das Ding einfach gut. Also ich kann es wirklich empfehlen. Gibt es, glaube ich, auch irgendwo online noch zu kaufen. Mhm. Können wir irgendwo Mountain verlinken vielleicht. Dann können wir es holen. Also auch Empfehlung, je mehr Kontrolle man über Bewegungen hat, desto seltener reißen einem die Hände auf. Bei mir ist es auch nur eine einzige Übung und das ist, wenn ich sehr viele Bar-Muscle-Ups versuche, ein Stück zu machen. Da reißen irgendwann mal die Hände auf vielleicht, aber auch das ist so, wenn es feucht wird, okay. Ansonsten, wenn man ein bisschen darauf achtet, dass die Hände nicht nass werden während einem Workout, dann funktioniert es eigentlich ziemlich gut. Cool. Gut, wir haben eine kleine Fun-Frage.
Oh, vielleicht, ganz kurz, vielleicht kann man noch sagen, was macht ihr, wenn es denn aufgerissen ist? Was macht ihr mit dem
Wattwälder drauf? Das ist so das Go-To für Crossfitter eigentlich, was man da drauf machen kann. Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge, aber wir haben eigentlich so von Anfang an Wattwälder, heißt das, gehabt, das drauf gemacht, gefühlt in 2 Tagen ist das Ding wieder zu.
Das ist Bienenwachs und das unterstützt so ein bisschen den Heilungsprozess von der Haut, sorgt auch dafür, dass das Ganze ein bisschen feucht bleibt. Und wenn es feucht bleibt, dann wächst es einfach schneller zu. Mhm. Und das Zeug ist wirklich super. Also
das
hält auch ewig. Ja, aufmachen, ein bisschen fein ausschneiden. Genau. Ja, dass halt, dass die Fetzen nicht mehr da rumbaumeln, ausschneiden.
Weil das kann ja weiter einreißen dadurch auch.
Ja, genau. Okay. Ja, ein bisschen alles sauber machen und dann passt das. Ja.
Ansonsten, wenn ihr keinen Wattwälder kaufen wollt, Bepanthen kann ich auch sehr empfehlen. Einfach Bepanthen dann drüber, wahrscheinlich genau ähnliches.
Ja, ähnlich. Irgendwie sowas. Okay, wir haben eine Short Question zwischendrin. Und zwar wollte jemand auch wissen, einfach, was ist euer Lieblingseis?
Andreas. Gut, dann kurze Frage, kurze Antwort. Ich esse überhaupt nicht gerne Eis. Keine Ahnung. Ja, Ben & Jerry's ist ganz gut, aber da habe ich auch keine Lieblingssorte.
Aber welche Sorte Ben & Jerry's?
Ja, das mit Peanut, weiß ich nicht, wie das heißt. Ich esse so selten Eis, wirklich. Okay. Ich überbacke mir lieber was mit Käse.
Eis mit Käse.
Eis, genau.
Okay, Malte? Ja, bei mir, es gibt ja, ich divide das in 2 Kategorien. Es gibt das klassische Eis und dann gibt es die Ben & Jerry's Eis. Weil wir sind uns einig, Ben & Jerry's ist schon das Geilste. Wenn wir aber klassisch gehen, würde ich Stracciatella sagen. Da mag ich dieses Sahnige und wenn die Schokostücke groß und dunkle Schokolade sind, dann ist das auf jeden Fall mein Go-To.
Und bei was gerade alle nicht sehen, die es über Spotify hören, der Malte arbeitet gerade sehr viel mit Stick, wenn er über seine Wände.
Weit aufgerissene Augen.
Ja, ganz verrückt.
Okay. Über Eis. Oh Gott. Ja. Okay. Und bei Ben & Jerry's würde ich sagen, diese Reese's Peanut Butter Cup Sorte, okay, ist richtig geil. Holy moly.
Bin ich nicht bei dir. bei Ben & Jerry's.
Aber bei Käse überbacken bist du dabei.
Käse überbacken kann man alles machen. Bei Ben & Jerry's Top Salted Caramel Brownie. Das ist ja, doch, mega geil, mit so einer Schokoschicht obendrauf. Mhm. Und wenn es klassisches Eis geht vom Italiener meines Vertrauens, dann bin ich doch eher Joghurt. Das mag ich ganz gern. Einfach nur dazu.
Andi, wir machen mal einen Filmabend und da teilen wir uns zu zweit so einen schönen Ben & Jerry's Bucket.
Ja, können wir machen, aber ich kann eben nicht so viel abgewinnen. Das weiß ich nicht. Süß. Aber
ich stelle mir das süß vor, wenn ihr zwei ein bisschen Kerzen
möchtet. Auf der Couch. Und Titanic gucken, gell?
Ja. Und wir teilen uns den Löffel.
Ja. Nein, Malte, nein.
War das mit Titanic eine kleine Anspielung auf unseren Abspann?
Oh.
Okay, gut. Wie gesagt, gehen zur nächsten Frage. Und zwar, wie viele Rest Days macht ihr?
Ja.
Auch wieder ein Riesenthema.
Mit Recovery. Ja. Planmäßig ein. Aber da bei mir oft das Training ungeplant, beziehungsweise ich das dann meinen Plan nicht einhalten kann, aus welchen Gründen auch immer, auch mal zwei. Ich versuche aber ein Rest-Day, das heißt einen Tag gar kein Sport, vielleicht nur ein Rumble, und einen Tag, wo ich einen sehr leichten Tag habe, das heißt zum Beispiel einen reinen Cardio-Tag. Mhm. Und dann auch mal nach Bedarf vielleicht nur ein Active Recovery. Okay. Also anderthalb, sage ich mal. Ja.
Mhm. Malte? Ja, ähnlich. Ich nehme mir immer vor, dass ich sechsmal die Woche trainieren will, aber bei mir, so mein Körper macht das halt auch oft nicht mit. Ich merke es dann brauche ich einen zweiten Rest Day. Das heißt, meistens bei mir 3 Tage on, ein Tag Pause, 2 Tage on, ein Tag Pause. Das ist eigentlich so mein Wohlfühl. Schema. Also schon 2 Tage eher. Und wenn ich noch einen 5., 6. Tag mache, dann auch eher was Leichtes. Rudern, Cardio, irgendwie sowas.
Ja. Okay. Bei mir komplett flexibel. Also mal sind es 3 Tage pro Woche, mal sind es 2 Tage pro Woche, mal ist es vielleicht 1 Tag pro Woche, je nachdem, wie es von der Arbeit her passt. Ja, weil doch meistens als Selbstständiger irgendwie die Arbeit dazwischen kommt. Ist ja beim Andi auch Gleiche. Und ich versuche aber zumindest einmal die Woche einen Active Recovery Day zu machen, wo ich mich dann eigentlich auch nur aufs Fahrrad setze und eher eine lange Ausdauer-Session mache. Von daher, also ich kann nicht wirklich sagen, wie, ich mache das alles so nach Gefühl. Wenn ich mich komplett im Eimer fühle und sage, ach nee, heute ist nicht, dann mache ich auch nicht. Weil, ja, muss auch nicht sein. Von daher eher bei viel.
Ich glaube, wir sollten das Thema heute hier abschließen, aber es ist auf jeden Fall noch ein Thema, was Potenzial hat, dass wir allgemein in der nächsten oder in der übernächsten Folge nochmal über das große Thema Recovery sprechen und warum es so wichtig ist, nicht 10 Tage hintereinander durchzuballern.
Ja. Oder halt auch mal mit leichten Active Recovery-Tagen zu
arbeiten. Ja. Genau. Also das machen wir auf jeden Fall nochmal als ein größeres Thema. Ich denke, da können wir auch viel Knowledge den Leuten weitergeben. Ich hätte eine kleine interessante Frage, wo ich gerne eure Meinung auch zu hören würde. Und zwar hat uns jemand eine Frage geschickt. Wer von uns drei würde bei einem Messerkampf auf einem Drahtseil gewinnen?
Okay, wow.
Ja.
Okay. Oh, krass. Okay, an so eine Frage kann man jetzt nicht so planlos rangehen. Schwierig.
Also, bei den anderen können wir planlos rangehen, aber hier.
Ja, genau, aber da müssen wir jetzt wirklich mal mit Struktur arbeiten. Ja? Ja. Also wir haben ja einmal die Fähigkeiten, auf einem Drahtseil zu laufen.
Und dann seid ihr da so balancemäßig?
Und dann die Fähigkeiten im Umgang mit dem Messer. Ja? Ich mache es ganz kurz. Drahtseil auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist Zirkusartist und 1 ist schlecht. bin ich nur bei 3.
So, ja, Slack, ich bin da auch nicht
so,
gut.
So Slackline, ich bin da wirklich
aber
nicht begabt.
Aber ich finde, wir hätten in der Frage auch noch irgendwie so mit so ein paar extra Informationen bekommen müssen.
Wie lang ist das Messer?
Seil festgespannt? Ist das Seil festgespannt? Ist das ein wackelndes Seil? Ist das ein sehr dickes Drahtseil? Es gibt auch richtig fette Drahtseile.
Haben wir einen Regenschirm zum Ausbalancieren?
Haben wir was zum Ausbalancieren?
Ist es eine Machete oder ein Klappmesser?
Ja, genau. Ja, nee, genau. Ja, also, wie gesagt, ich sag mal bei mir, Drahtseil bin ich bei 3. Ja, Messer bin ich bei 5 oder 6. Wäre es ein Schwert,
wäre ich wissen, oben.
Ja. Ja. Also 9 Punkte gebe ich mir.
Okay.
Von 20. Ja.
Malte? Okay, also Drahtseil bin ich auch richtig mies. So Balancieren ist nicht so meins. Ich habe aber früher richtig viel in meiner Kindheit so Holzschwertkampf und so Sachen
gemacht. Ja, ich
gemacht.
Auch.
Also, das wäre vielleicht ein geiles Showdown. Vielleicht sind wir da auf einem ähnlichen Level. Ich würde mir vielleicht auch eine 3 geben und so eine 6, 7 oder so. Eine 7 vielleicht sogar beim Messer. Man weiß es nicht. Aber es müsste schon so ein kinderschwertlanges Messer sein. Wenn es zu kurz ist, dann traue ich mich auch nicht zu nahe zu kommen.
Ein richtiges Abstand Messer, halten. Kein Taschenmesser.
Mehr. Also Malte so bei 10 Punkten 10? Insgesamt.
Okay. Ich habe das schon sehr hoch gestochen, ey. Ich habe halt auch Angst vor scharfen Sachen, also.
So Chilis und sowas, oder?
Nee, aber ich finde Schnittwunde so das ekligste, was man.
So ein Paper Cut. Aua. bei mir, bisschen umgekehrt als bei euch. Ich würde mich auf dem Seil eher hoch einschätzen. Also, so balancemäßig bin ich eigentlich relativ gut unterwegs.
Jetzt kommt raus, hast du Slackline im Garten.
Nee, aber ich habe auch halt kein Problem, wenn ich hier auf unser Rig irgendwo oben drauf klettern muss und was weiß ich was. Ich glaube, der Andi ist dafür sein Leben geschädigt, weil er.
Stimmt, ich habe noch die Höhenangst.
Die kommt ja. dazu. Höhenangst, Höhenangst gibt direkt nochmal 3 Minuspunkte. Ja, nee, das mit dem Höhenangst, das läuft eigentlich bei mir ziemlich gut. Aber messermäßig müsste ich ein bisschen.
Müssen wir mal ein bisschen
machen. Ja, bisschen also wenn es um die Größe von dem Messer geht, ich bin eher so, ich weiß nicht, ob ihr die finale Staffel von Game of Thrones alle geguckt habt. Ja. Eher so Arya, weißt du, mit dem Messer von hier nach da droppen und dann irgendwie die Hüfte, irgendwie die Rippe rein. Das wäre okay, aber wenn es je größer es ist, wenn es eine Machete wäre, habe ich, glaube ich, gegen euch zwei schwere Kerls keine Chance.
Aber ich glaube, ganz ernst, man kann das nicht so 1:1 aufwiegen. Das Balancieren und die Messerskills, weil sobald wir auf dem Seil stehen und runterfallen, haben wir halt instantly verloren. Da können wir noch so gut mit dem Messer umgehen.
Also ich würde mir auf dem Seil schon so eine 6-7 geben. Bei Messerskills würde ich mir vielleicht eine 3-4 geben.
Dann sagen wir einfach, Marv wird gewinnen aufgrund seiner besseren Balancefähigkeiten auf dem Seil.
Ja.
Und bei uns wäre die Frage, wer zuerst
Ich komme einfach gar nicht in den Infight mit euch, weil einer von euch schon
genau. So stelle ich mir vor. Vielen Dank für die gute Frage.
Danke. Ja. Letzte Frage heute. Und zwar geht es da um mentales Training. Und zwar möchte jemand gerne wissen, wie gehen wir vom Kopf her an für uns persönlich, also für uns drei persönlich, schwierige Workouts rein. Wir wissen, das Workout ist nicht gut für uns. Ja, wie stellen wir uns da mental drauf ein, damit wir nicht vorher schon da stehen und sagen, oh nee, das ist nicht. Ja. Sondern wie gehen wir an ein Workout rein und versuchen trotzdem das Maximum rauszuholen?
Okay. Also grundsätzlich versuche ich rein objektiv, also aus Athletensicht nicht mir vorher Gedanken darüber zu machen, ob das Workout gut oder schlecht für mich ist, sondern es immer auf die gleiche konservative Art und Weise anzugehen, weil ich finde, sobald man überlegt, so, oh, das ist kein Workout für mich, dann hast du den Kampf eigentlich schon verloren. Mhm. Deswegen versuche ich mir gar nicht diese Gedanken zu machen. Deswegen ist die Vorgehensweise bei mir in jedem Workout gleich. Ist auch egal, ob es ein langes, leichtes Workout ist oder ein kurzes, schweres, ob es viel Cardio ist oder viel Langhantel. Ist immer gleich, dass ich mir in dem Workout natürlich mein Gameplan habe und mir dann arbeite ich aber immer mit Meilensteinen. Ja, zum Beispiel versuche ich nicht an das ganze Workout zu denken, sondern immer versuchen, okay, das musst du erst schaffen und dann geht's da dran und dann habe ich immer nur so die nächsten, weiß ich nicht, vielleicht.
Aber du siehst ja nicht das ganze Workout vor dir.
Ja, ich denke immer nur an die nächsten 30, 60 Sekunden. Okay. Wenn ich das geschafft habe, denke ich mir so, oh geil, das hast du schon geschafft. Ja. Nächste Meilenstein ist das. Dann arbeite ich das ab. Mhm. Natürlich immer unter Einhaltung von meinem Gameplan. Also ich versuche einzuhalten. Aber ich versuche jetzt nicht wenn wir ein langes Chipper-Workout haben und am Ende sind 50 Pistols, versuche ich nicht am Anfang vom Workout an die 50 Pistols zu denken, sondern erstmal, okay, du musst erstmal da hinkommen. Ja? So versuche ich zu arbeiten. Ja. Ja. Das heißt, Meilensteine, in jedem Workout gibt es ja immer so einen kleinen Sticking Point, den man erstmal erreichen muss, bevor man dann wieder richtig Gas geben kann. Und so versuche ich mich durch einen Workout durchzuhangeln. Ja? Ja. Klar, in einem kurzen Workout musst du nicht viel nachdenken, musst du einfach machen. Aber das hilft mir, einfach am Ball zu bleiben und nicht mit diesem so einen mentalen Breakdown irgendwie einen Workout zu erleben.
Ja, ich finde auch das, was du gesagt hast, so generell Gameplan, so wenn man sich sehr auf seinen Gameplan konzentriert und versucht, den einzuhalten, das kann auch nochmal gut ablenken von diesem Druck oder die Angst, die man sich da vor dem Rest des Workouts irgendwie aufbaut. Wenn man sich einfach konzentriert, okay, jetzt schätzt du ein paar Sätze, die wolltest du so und so aufbrechen.
Genau.
Und dann arbeitest du das ab.
Genau. Kann aber natürlich auch genauso negativ Folgen haben, wenn du deinen eigenen Gameplan nicht einhalten kannst. Ja? Ja. Dann musst du halt auch so tief im Sattel sitzen, dass du dann nicht sagst, so, oh, wie schlecht bist du denn? Ja? Ja. Sondern dann musst du einen Plan B haben. Ja.
Ja.
Weil wenn du in einem Workout einmal so aus der Bahn geworfen wirst und dich dann hängen lässt, dann wird es ganz schwer, wieder da in dein Fahrwasser reinzukommen, sozusagen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Dein Flow. Das mache ich, glaube ich, oft, dass ich dann da mir einen richtig krassen Gameplan setze, so, oh, dann brichst du dir in zwei Sätzen auf, das sollte kein Problem sein, easy peasy. Und dann nach dem ersten Satz, ja, okay, wir machen 5 Sätze draus, passt schon so. Und dann denke ich mir die ganze Zeit, oh nein, das war richtig dumm.
Ja, genau.
Ja, aber was du auch am Anfang meinst, ich finde generell so gutes, schlechtes Workout, sobald man merkt, dass einen das Workout nervös macht oder dass man Schiss davor bekommt, dann ist es eigentlich ein richtig geiles Workout für einen, weil dann ist es ein Workout, was einen mit seinen Schwächen konfrontiert. Das versuche ich mir dann immer klar zu machen, so okay, das Workout, da wirst du jetzt nicht die geilste Score drin haben und das ist jetzt kein Workout, was wo du der Beste drin sein wirst, aber das ist ein Workout, was dich weiterbringen wird, weil das genau die Sachen sind, an denen du arbeiten möchtest. So als Motivation vor dem Workout, um das Negative so ein bisschen ins Positive umzudrehen.
Mhm. Ja.
Ja. Bei dir, Marv?
Also wenn ich wirklich ein Workout vor mir habe, wo ich weiß, da sind Dinge drin, die mir persönlich Probleme bereiten oder wo ich wirklich sage, so, gibt einem so diese Workout-Anxiety, also so ein bisschen so dieses, oh scheiße, das will ich gar nicht machen, das Workout, da habe ich ein bisschen Schiss vor. Versuche ich mich eigentlich immer so ein bisschen an den Sachen im Workout hochzuziehen, wo ich weiß, dass ich da selbstbewusst dran gehen kann. Also in jedem Workout findet man irgendwas, wo man sagt, ja, das ist was, wenn ich da hinkomme, wie das wieder beim Andi, wie mit diesen Abschnitten, wenn ich da hinkomme, ja, weiß ich, dass ich gut bin. Also ich muss vorher schauen, dass ich einfach nur mich konzentriere und mein Gameplan, was eigentlich mein Ding ist, was ich immer mache bei jedem Workout, ja, dass ich von vornherein weiß, ich habe 21 Deadlifts, ich weiß genau, wie ich die aufbreche. Ja, auch wenn die Diane ist so ein Workout, wo ich persönlich immer gucken muss, wie muss ich die Deadlifts machen. Ja, manche Leute würden hingehen und würden die 21 Deadlifts einfach wie noch was durchziehen. Ja, ich muss von vornherein aber gucken, dass ich die Deadlifts in spezifische Sätze aufbreche. Auch wenn die ersten 8 sich super geil anfühlen, mache ich trotzdem meine Pause. Weil ich weiß, dass ich an meinem Plan dranbleiben muss. Und wenn der Plan auch lieber ein bisschen vorsichtiger ist, weiß ich dann, dass ich beim nächsten Mal ein bisschen mehr Gas geben kann. Also ich bin eher Gameplan-Typ und lieber ein bisschen verhaltener und dann situativ in Workouts entscheiden, kann ich jetzt noch ein bisschen mehr oder sollte ich dabei bleiben, wo ich jetzt gerade bin? Aber mental ist, finde ich, hilft's, sich an seinen Stärken in einem Workout auch festhalten und sagen, hey, die Double Unders in dem Workout, die sind super für mich, dann genieße ich diesen Teil von dem Workout auch und bei dem anderen muss ich ein bisschen kopfmäßig pushen. Und halt, wenn ich diesen Plan ausführe, bin ich gut unterwegs. Ja, aber wenn ich anfange, bei Diane erstmal 21 Deadlifts wegzumachen und dann kollabiere ich bei einem Handstand-Push-Up, ja, das ist ja, das ist nur ein Fehler, den man selbst begangen hat. Und wenn man an seinem Plan oder an einem kleineren Plan festgehalten hätte, wäre das alles vielleicht nicht so in die Hose gegangen.
Ja, das ist schon interessant, weil wir doch dann, ist ja doch bei uns allen drei unterschiedlich. Also ich habe so das Gefühl, dass ihr beide doch ein bisschen mit den Gefühlen so arbeitet, so, ah, das kann ich gut. Ja. Und da zieht ihr euch dann hoch. Zum Beispiel, das versuche ich halt überhaupt nicht zu machen. Also ich versuche da völlig neutral an jede Übung ranzugehen. Weil,
aber hast du das nicht auch, dass du vor dem Workout, aber hast du nicht auch vor dem Workout, dass du da rumtigerst und richtig nervös bist?
Nein. Krass. Ich sag mal, diesen vielleicht habe ich das auch mal irgendwann gemacht, aber dann habe ich zu oft bei Übungen, wo ich gesagt habe, die liegen mir gut overpaced, ja. Zum Beispiel ein Workout, keine Ahnung, weiß ich nicht, sind jetzt Snatches dran, habe ich gesagt, ja geil, jetzt bin ich bei den Snatches, jetzt kann ich Gas geben.
Das wird geballert.
War dann aber trotzdem zu schnell. Und deswegen versuche ich bei jeder Übung, egal ob gut oder schlecht, halt neutrale Gefühlslage da ranzugehen, ja, um halt den Gameplan einzuhalten. Ja. Aber das ist wahrscheinlich auch eine ganz extreme Typsache.
Ja, es kommt immer drauf
an. Und man muss halt auch wirklich
entscheiden. Kommt auch auf den Tag an. So.
Ja, klar, genau.
Ja, also es ist der größte Punkt bei Mental Game oder mentalem Training ist, glaube ich, Erfahrung. Ja, also wenn man in je mehr Situationen man war, wo man sagt, okay, es ist vielleicht scheiße, aber es ist auch irgendwann vorbei und ich pack das und es ist nicht, ich meine, früher, als wir haben Monster Mash von CrossFit Linchpin gemacht, was wir ja sonntags in den Classes immer machen, man liest manchmal dieses Workout und denkt, fuck, wie soll ich denn das packen? Ja, das ist so viel, das ist so schwer und was weiß ich was. Und dann geht es aber auch einfach nur darum, okay, ich mache das Schritt für Schritt. Ja, ich sehe es als drei einzelne Workouts oder ich sehe als die Einzelübung und arbeite mich einfach nur Schritt für Schritt dadurch. Ja, das ist halt, manchmal überwältigen einen so Dinge, ja, weil das ist 5 Milliarden Sachen in so einem Workout drin, denkst, fuck, das ist so viel, das ist so schwer, das ist dieses. Aber wenn man sagt, okay, du kommst da durch, es geht. Und wenn es ein M-Rap ist, ist es auch irgendwann nach 15 Minuten vorbei. Ja. Ja. Und so sollte man halt einfach an Sachen auch rangehen.
Das ja, aber wie macht ihr das bei Sprint-Workouts? Weil da finde ich, da weiß man einfach, das wird jetzt 5 Minuten richtig.
Das ist typabhängig. Da musst du deinen Kopf ausschalten können.
Ja, aber das geht. Da bin ich wirklich, da tigere ich 15 Minuten
vor dem Timer rum. Ja, das kommt auf die Person an. Das kommt aber auf die Person an.
Malte, weil wir drei das nicht können, sind wir drei auch Coaches. Ja. Wahnsinnig. Okay. genau. Was mich mal interessieren würde, wie läuft jemand 40 Kilometer und wie motiviert sich jemand davor und währenddessen? Das würde mich wirklich mal interessieren. Falls jemand der Zuhörer schon mal eine lange Distanz gelaufen ist, ich sag mal 20 Kilometer plus, dann kann er ja gerne mal sagen, was da im Kopf so vorgeht und wie man sich da motiviert, weiterzumachen.
Dass man nicht so ab dem ersten Kilometer denkt, gut, jetzt noch 19 Kilometer to go. Ja. Fun.
Überleg mal einen Rudermarathon. Wir haben ihn als Team-Event gemacht, aber stell dir mal vor, du machst das alleine. Denkst du, cool, die ersten 2 Kilometer habe ich geschafft. Jetzt noch 40. Ja. Verdammt. Ja, das ist sehr, sehr, also mental ist das alles so eine Sache. Ich meine, die meisten Leute werden ja die Games-Filme geguckt haben. Warum Tia Claire Toomey in dem einen Jahr gegen Catherine Davids dort verloren hat. Weil sie sich am letzten Tag, die Aufnahmen von dem letzten Tag sind Weltklasse. Weil sie einfach, die wird von der Kamera begleitet und redet sich die ganze Zeit ein, so,
ich schaff das nicht.
Und könntest du bitte mit der Kamera weggehen und so tun, als würdest du mich gar nicht filmen und was weiß ich was. Und das Einzige, was sie von dem Jahr, wo sie Zweite geworden ist, zum nächsten Jahr verändert hat, ist hier. Die ist nicht geisteskrank viel fitter geworden. Ja, das sind ja alle anderen auch. Aber die hat ihren Kopf in die Reihe gekriegt, genau wie Matt Fraser. Hat auch seinen Kopf in die Reihe gekriegt. Ja, und jetzt dominieren die alle und machen alle Leute fertig. Das ist gar nicht so die Fitness. Die sind alle sehr, sehr fit auf diesem Level. Aber es ist, was haben die zwischen ihren Ohren? Genau. Ja, und wie viel.
Da kann man so viel nochmal rausholen.
Ja, genau. Noch zum Abschluss für das Thema. Ich finde halt, es ist mental die größte Katastrophe, wenn man sich zu früh in einem Workout an sein körperliches Ende gebracht hat. Weil dann wird es richtig hart. Mhm. Ja. Und ja. Da muss man einfach ein bisschen cool bleiben und gegen Ende kann man dann nochmal ganz
gut. Man muss es immer aufbauen. Pacing aufbauen und dann hier irgendwo das Level anfangen, halten und dann vielleicht zum ganz Ende nochmal versuchen, eine Schuppe draufzulegen. Aber das war ja das hier, Rich Froning, bestes Beispiel. Ja. Langsam angefangen, immer letzter gewesen und dann am Ende hat er sie alle überholt, weil er halt genau gewusst hat, das mache ich. So muss ich es machen. Ja. Cool. Ja, ich hätte gesagt, da sind wir erstmal mit den Fragen für heute durch. Ich denke, das ist aber auch ein Konzept, was wir öfter mal machen können. Ja, werden bestimmt noch ein paar interessante Fragen auf uns zukommen. Gerade, wir wollen natürlich auch von euch daheim wissen, was interessiert euch ja an Themen? Nicht nur Fragen an uns, wie wer gewinnt bei einem Messerkampf, sondern halt auch, worüber sollen wir reden? Ja, ist es Recovery, ist es noch mehr Nutrition und so weiter und so fort. Wir wollen ja wissen, was eure Themen sind, die euch interessieren. Und dann machen wir entsprechend auch die Folgen für euch zu Hause. Und in diesem Sinne hätte ich gesagt, sind wir durch für heute. Vielen Dank, dass ihr zwei dabei wart. Und ja, vielen Dank nach außen an alle Fragen, die uns erreicht haben. Wie gesagt, wir sind immer wir sind immer da, um eure Fragen zu beantworten. Und dann hätte ich gesagt, wünschen wir euch einen wunderschönen Tag und wir hören uns in der nächsten Episode.
Mach's gut.
Ciao. Ciao.